Wodurch unterscheidet sich eigentlich Religion von Philosophie? Also ist vielleicht ein bisschen sehr einfach jetzt. Oftmals ist es so, einige sind ja damit groß geworden, Karl Marx hat das ja so beschrieben, dass die Philosophen haben die Welt nur beschrieben und im Endeffekt das, was ihr gerade gesungen habt, eben geredet und ein bisschen was erzählt. Aber es geht nicht nur darüber zu reden und irgendwie kluge Worte zu machen, sondern etwas zu verändern. Religion will, und das ist nicht immer das, was Philosophie will, wobei, also man darf die Philosophie jetzt nicht in ein schlechtes Licht rücken, Religion will eben, dass wir etwas hören und lernen von einer Wirklichkeit, die, ich sag mal, über unsere Wirklichkeit hinausgeht. Das soll aber Konsequenzen haben. Dadurch soll sich etwas verändern in unserem Leben. Wir haben das ja am Ende dann auch gehört. Also das soll sogar Geld kosten. Und in einer kapitalistischen Welt ist das ja so, die Blaupause dann oder der Lackmustest davon, ob man etwas ernst meint oder nicht, wenn es ans Geld geht. Wir haben heute das Thema Feindesliebe. Und das ist ein Thema, was schon so auch wirklich schwierig ist und ans Eingemachte geht, gerade in unseren Zeiten. Feindesliebe, das ist etwas, muss man mal gucken. Wir erleben das ja in den unterschiedlichen Reden, auch in dem, was sich gewandelt hat. Und ich kann euch nur sagen, also ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell sich eigentlich Grundwerte dann auch verändern und sie über Bord geworfen werden. Wir leben in einer Zeit, wir leben in einer Welt, in der wir dann sagen, bestimmte Dinge, die wir früher so gemacht haben, können wir heute nicht mehr machen. Zum Beispiel vom Pazifismus reden. Also wer ist denn heute noch Pazifist? Also ist doch verrückt. Und dann sagen wir eben, dass wir jetzt aus dem, was wir erleben, unsere Konsequenzen ziehen. Und ganz oft sagen wir eben dann, oder dann passiert es eben auch immer wieder, dass eben Grundwerte dann einfach zu den Akten gelegt werden. Für mich ist das wirklich so ein Punkt, dass ich dann immer denke, so Grundwerte, warum heißen die eigentlich Grundwerte? Und geht das eigentlich, dass man sie dann so schnell zu den Akten legt? Dann hört man, Pazifismus, also das geht heute nicht mehr, ist ja verantwortungslos, ist moralisch also auch verwerflich, weil in so einer Zeit, in der wir leben, dass da jemand in ein anderes Land hineingeht und es überfällt, da Pazifismus ist da nicht mehr en vogue. Da frage ich mich immer, Pazifismus, also können wir leben oder leben wir, wenn um uns herum alle im Frieden sind und im Frieden leben? Dann sind wir überzeugte Pazifisten und sagen, jawohl. Nee, also der Pazifismus ist ja eben die Aussage, das ist das, was Pazifismus auch heißt. Ich suche den Frieden, ich schaffe den Frieden. Und wo, wenn nicht in einer kriegerischen Welt, muss man diesen Frieden suchen? Wenn um uns herum alles friedlich ist, was es ja nie war, wir haben ja nur die Augen zugemacht vor dem, was dann auch ein bisschen weiter passiert. Wenn um uns herum dann irgendwie alles friedlich ist oder friedlich scheint, ja, dann kann man natürlich Pazifist sein. Aber wenn irgendjemand eine Knarre in die Hand nimmt, was dann? Das sind natürlich auch schwierige Fragen, herausfordernde Fragen, mit denen man sich hier beschäftigen muss. Und eben diese Feindesliebe, von der wir in der Lesung gehört haben, ist schon eine herausfordernde Geschichte. Martin Luther King hat gesagt, also dieses Gebot der Feindesliebe ist eigentlich so das schwerste Gebot, was es im Christentum gibt. Den Feind zu lieben. Das ist etwas, was eigentlich gegen unsere Natur ist und uns an vielen Stellen auch eben herausfordert und dann sehr oft auch überfordert. Natürlich, wenn es einigermaßen gesittet oder sittlich zugeht, dann kann ich auch von Feindesliebe reden. Also wenn der Feind dann irgendwo ist, wo er mich nicht tangiert, wo er mich nicht angeht. Aber wenn der Feind vor meiner Tür steht, wenn der Feind in mein Leben eintritt, dann wird es ja schwieriger mit dieser Feindesliebe. Was mache ich dann mit diesem Gebot Jesu? Was mache ich dann mit dem, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat? Feindesliebe, das ist nicht, das ist etwas, was nicht nur im Christentum vorkommt, sondern auch in anderen Religionen wird das so angetickt. Aber Feindesliebe ist schon etwas, was auch gerade von diesem Mann aus Nazareth gepredigt wurde und dann auch gelebt wurde. Also Feindesliebe ist eben auch etwas, was zum christlichen Glauben dann dazugehört. Und wo man auch sagen muss, ja, man kann das nicht rausstreichen. Wenn wir uns das Leben Jesu angucken, dann sehen wir eben einen Mann, der in diese Welt hineingekommen ist und der dann davon geredet hat, dass das Reich Gottes nah herbeigekommen ist. Aber die Frage ist ja, was heißt das? Was hat das für Konsequenzen? Und wenn man sich das Leben Jesu anschaut, entdeckt man, die Konsequenzen lassen sich beschreiben mit diesen beiden Begriffen Gerechtigkeit und Frieden. Das ist das, wofür dieser Mann eingetreten ist, wofür er gelebt hat und wofür er am Ende auch gestorben ist, für Gerechtigkeit und Frieden. Wir beschäftigen uns ja heute dann eben, und darum geht es ja auch bei dem Thema Feindesliebe, eher mit diesem zweiten Teil, mit diesem Frieden, aber auch Gerechtigkeit. Und ihr habt das ja auch in diesem Lied dann auch anklingen lassen. Gerechtigkeit ist eben auch ein Thema, wo man sich dann fragen muss, kann ich mich hinsetzen und sagen, danke lieber Gott, dass du mich so segnest und wir alles haben und denk bitte auch an die armen Kinder in Afrika? Kann ich nicht. Weil Jesus hat über diese Themen nicht geredet, ich sag mal, als philosophischen Ansatz, wo man mal drüber nachdenken könnte, sondern er hat darüber geredet und will, dass wir Konsequenzen daraus ziehen. Er hat seine Konsequenzen daraus gezogen. Und Gerechtigkeit ist zuallererst ein Thema auch, wo wir uns mit Armut beschäftigen müssen. Und das hat Jesus auch beschäftigt und er ist zu denen hingegangen, die eben arm und ausgestoßen waren. Und das zweite Thema im Frieden, das ist eben das, was wir auch in der Lesung gehört haben und was man von ihm immer wieder dann auch gehört hat und was ihm dann auch als Titel irgendwie nochmal, ich sag mal, angehaftet wurde, eben Friedefürst. Friede ist eben ein großes Thema auch für ihn gewesen und für uns natürlich zuallererst auch, ja, man kann schon sagen zuallererst, und das ist auch wichtig, es geht um den Frieden in mir. Es geht um den Frieden, den ich vielleicht schließen kann, auch mit meiner Geschichte, mit meiner Lebenswirklichkeit. Der Feind, ich hatte es ja am Anfang erwähnt, der Feind, der mir begegnet, ist ja nicht nur immer der von außen kommt und mich dann bedroht, sondern sehr oft haben wir auch die Feinde in uns, die dann Unfrieden stiften. Und das ist schon mal eine Botschaft Jesu auch gewesen oder ein Ansatz Jesu auch gewesen, dafür zu sorgen, dass wir in uns Frieden bekommen. Aber da hat er dann die Schluss gemacht und hat gesagt, das reicht. Und wenn ihr hier in Frieden lebt, ist gut. Und was die anderen sind, sowieso haben ja einen anderen Glauben und hätten sie, ist egal. Nee, Frieden ist etwas, was nicht nur für meine Seele da ist, sondern Frieden ist etwas, nach dem wir streben sollen in dieser Welt. Und wo wir unseren Beitrag dazu leisten sollen. Und ein Beitrag zu diesem Frieden ist eben die Feindesliebe. Ein guter Mensch sein? Ja, wer wäre das nicht gern? Sein Gut den Armen geben? Warum nicht? Wenn alle gut sind, ist sein Reich nicht fern. Wer säße nicht sehr gern in seinem Licht? Ein guter Mensch sein? Ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf diesem Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, die sind eben nicht so. Da hat er eben leider recht. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Bertolt Brecht in seiner Drei-Groschen-Oper. Ja, ein guter Mensch sein, wenn alle um mich herum gut sind, kein Thema. Ein friedlicher Mensch sein, wenn alle um mich herum friedlich sind, kein Thema. Ich wäre ja gerne friedvoller, aber diese Welt, meine Mitmenschen, seien wir mal ehrlich, ihr verhindert das. Ich wäre ja gerne gut und bin es ja eigentlich auch. Aber ich muss mich ja mit euch auseinandersetzen. Das ist die Quintessenz hier von Bertolt Brecht in seiner Drei-Groschen-Oper. Wir wären gerne gut und bekommen es aber nicht hin, weil die Umstände es irgendwie nicht zulassen. Schauen wir mal genauer hin. Wenn wir von der Feindesliebe reden, also dann reden wir von einem Feind, und dann ist es erstmal wichtig und auch interessant, mal auseinanderzuhalten, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Gegner und einem Feind? Wir hören das ja immer wieder auch in der Politik dann, oder in Talkshows dann, wenn Politiker sagen, ja, der andere, das ist ja nicht mein Feind, das ist mein Gegner. Wir hören das im Sport, dass das ja auch immer wieder gesagt wird, ja, das sind ja nicht unsere Feinde, das sind ja unsere Gegner. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Gegner und zwischen dem Feind? Der Unterschied ist in der Logik dessen, was man dann tut. Die Logik bei dem, der einen Gegner hat, und das System und das Prinzip, was sich dahinter verbirgt, ist das Prinzip des Spiels oder des Wettkampfs. Also ein Gegner ist der, mit dem ich meinetwegen spiele, das kann jetzt so ein Brettspiel sein, oder in einem Wettkampf stehe, meinetwegen beim Fußball oder wie auch immer. Dort habe ich einen Gegner. Und ich versuche natürlich auch dann zu gewinnen und ihm zu überwinden und, aber es geht in diesem Spiel am Ende und in diesem Wettkampf am Ende nicht darum, auch wenn es schön wäre, zu siegen. Nein, es geht am Ende um das Spiel und um den Wettkampf. Und jeder gute Sportler weiß, ob jetzt in einer Einzelsportart oder in einer Mannschaftssportart, wenn auf der anderen Seite eben nicht jemand ist, der auch den Mut hat zu verlieren. Ja, dann kann ich mit 11 Superstars dann aufs Feld gehen und ich gewinne 99-0, wenn der Gegner nicht da ist. Aber jeder weiß, was ist das für ein Sieg? Ich mache ja auch Gewaltprävention mit Kindern hier in der Schule. Ich boxe mit denen und bringe denen das auch immer bei, versuche ihnen das auch immer zu vermitteln, dass du gewinnen kannst, dass du Erster sein kannst. Das geht nur, weil jemand da ist, der dann auch Zweiter ist und Zweiter wird. Das ist ja wichtig für den Gegner, den man hat. Gewinnen ist eben nicht alles. Gewinnen, wenn Gewinnen alles ist, dann ist man nicht mehr beim Spiel, dann ist man nicht mehr in einem Wettkampf, sondern dann ist man im Krieg. Denn der Krieg sagt, Gewinnen ist natürlich alles. Weil wenn zwei Soldaten sich begegnen, beide haben ein Gewehr in der Hand, und ja, dann kann man nicht sagen, oh schön, dass du auch da bist, weil jetzt können wir mal hier einen Wettkampf machen. Dann geht es darum, wer zuerst schießt, ist der, der weiterleben darf. Da geht es um Leben und Tod. Und das ist das Prinzip dann des Krieges. Das ist das Prinzip, was ich dann anlegen muss oder was ich dann lebe, wenn mein Gegenüber eben nicht ein Gegner, sondern ein Feind ist. Das ist erstmal wichtig, dann auch das im Blick zu haben, wenn man sich mit dem Thema Feindesliebe beschäftigen will. Und nun ist die Frage, weil der Feind taucht ja nicht auf einmal auf und ist da und ist mein Feind, sondern es kommt ja immer dazu, dass zum Beispiel aus meinem Gegner ein Feind wird. Und die Frage ist, woher kommt das? Wie geschieht das eigentlich, dass aus einem Gegner ein Feind wird? Da hilft dann wieder der Duden, wenn man reinschaut und nachliest, dass das Wort Feind aus dem Mittelhochdeutschen kommt und eine Ableitung von dem Verb hassen ist. Also Feindschaft, der Feind, das leitet sich ab vom Hassen. Und das ist auch der Unterschied. Also im Sport, in der Politik, wo auch immer, also man findet dann Leute vielleicht irgendwie ein bisschen blöd, aber man hasst die nicht. Der Hass ist die Voraussetzung dafür, dass meinetwegen aus dem Gegner am Ende ein Feind wird. Der Hass ist die Voraussetzung dafür, dass ich die Logik des Krieges anwenden kann und sagen kann, also er schießt, ich schieße zuerst, weil dann bist du tot und warte nicht ab, was vielleicht der andere will. Der Hass ist das, was den Menschen antreibt, aus seinem Mitmenschen ein Feind werden zu lassen. Und das geschieht immer wieder. Wisst ihr, in diesem Ukraine-Konflikt, den wir dann ja auch gerade wahrnehmen. Also die Rollen sind ja klar verteilt. Aber ich ärgere mich schon ein bisschen darüber, dass in der Berichterstattung, die wir dann wahrnehmen oder die ich dann wahrnehme, auch mehr und mehr dafür gesorgt wird, dass ein Hass auf Putin, dass ein Hass auf die Russen, dass ein Hass auf mein Feind dann irgendwie gesät wird. Indem gesagt wird, die kommen und machen das, ja, das machen die. Und es geht ja nicht darum zu relativieren, aber das geschieht in jedem Krieg. Wer in den Krieg zieht, wird genau das erleben. Was wir gerade in unserem Land erleben, ist, dass eben so ein Hassbild so aufgebaut wird, dass wir am Ende sagen, hat er auch verdient. Ist auch richtig so. Und dann sind wir eben in dieser Logik des Krieges, wo wir sagen müssen, natürlich geht es jetzt hier, der eine gewinnt und der andere verliert. Da ist der andere dann nicht mehr ein Gegner, sondern mein Feind, den ich bekämpfen muss nach der Logik des Krieges. Ich finde es sehr bedenklich, wenn ich eben unsere Medien mir angucke und das, was mir dort begegnet, dass da mehr und mehr eben mit diesen Feindbildern gearbeitet wird, die auch in mir dann ja so einen Hass erzeugen sollen. Ich habe jetzt gestern eine Putin-Biografie gekauft, weil ich habe mir gedacht, ich muss mich mal mit dem Mann beschäftigen, ein bisschen genauer, mal sehen, wer das eigentlich ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine gelesen hat, vielleicht kann er mir da mal ein paar Ratschläge geben, aber wisst ihr, das ist gerade das, was auch in unserer Welt passiert, dass eben Hass geschürt wird, um Feindbilder aufzubauen. Und jetzt dieser Mann aus Nazareth, der über die Feindesliebe redet. Wir haben ja gehört, wenn ich einen auf die rechte Wange schlägt und so weiter und so weiter. Wir kennen ja diese ganzen Geschichten, wir kennen ja die ganzen Bilder. Jesus sagt, also wenn du deinen Freund liebst, wenn du deinen Bruder liebst, wenn du den liebst, der dir Gutes tut, ja, so what? Es machen alle anderen doch auch. Ihr sollt eure Feinde lieben, sagt Jesus. Und die Frage ist, wie sowas geht. Wie kann das geschehen, dass ich anfange, meine Feinde zu lieben? Ich hatte an einer anderen Stelle ja auch da Sören Kierkegaard schon mal erwähnt, der ja gesagt hat, dass das große, sag mal, er hat glaube ich von der Ketzerei gesprochen, aber das große Zerrbild eben ist, dass wir gesagt haben, Gegensatz von Sünde sei Tugend. Und dann versuchen wir eben den Sünder irgendwie beizubringen, was er Gutes tun soll und was er lassen soll. Kierkegaard sagt, eben, wir haben diesen Irrglauben gelebt, Gegenteil von Sünde ist Tugend. Sagt er, ist es aber nicht. Sondern er sagt, das Gegenteil von Sünde, und das hat er von diesem Mann aus Nazareth, ist Gnade, ist Liebe. Das ist das, was am Ende wirklich in der Lage ist, etwas zu verändern und zu verwandeln. Und jetzt kann ich natürlich sagen, so, man muss jetzt seinen Feind lieben. Das wird als Herausforderung nur schwer zu leben sein. Das Erste, was geschehen muss, um den anderen wirklich anders sehen zu können, also nicht mehr als Feind, sondern als was auch immer erstmal, ist, dass ich einen anderen Blick auf mich selbst bekommen muss. Dass ich mich selber auch anders anschauen muss. Denn wenn, und das regt mich so auf, und wir hatten uns gestern dann bei der Geburtstagsfeier da auch drüber unterhalten und einer von den Onkels von der Ines sagte auch, er ist furchtbar. Unser Auftreten, als wären wir die Guten. Unser Auftreten mit unserer wertebasierten Politik für Demokratie und Menschenrechte. Also das kann nur jemand sagen, der wirklich, soll ich jetzt sagen, mit dem Klammerbeutel gepudert wurde, oder der die Augen zumacht. Denn unsere Politik ist doch nicht wertebasiert. Also bei aller Liebe. Wir haben uns angewöhnt, und nicht nur in den Gemeinden, sondern auch gesellschaftlich, dass wir ja die Guten sind. Wir haben den richtigen Glauben, wir haben die richtige Gesellschaftsform, wir haben die richtige Wirtschaftsform, wir haben die richtige Politik. Wir sind ja richtig, wir sind die Richtigen. Das ist ja etwas, was uns auch in den Gemeinden ja so beigebracht wurde. Ja, wir haben ja den lieben Heiland erkannt. Wir haben Ja gesagt zu ihm. Die Muselmanen, also die haben es noch nicht. Und die ganzen Heiden hier, die haben es noch nicht. Und das ganze Partyvolk ist ja wieder Love Parade, die Woche habe ich jetzt gelernt, also am Wochenende, die haben es ja alle nicht. Die wissen gar nicht, worum es geht. Wir, deswegen sind wir auch heute Morgen hier, ne? Weil wir ja die Guten sind, weil wir ja die Besseren sind. Wer Feindesliebe lernen will, der muss zuallererst mal auf sich selber blicken und vielleicht für ein bisschen Klarheit sorgen. Ich sage das immer wieder den Leuten, die mit Gemeinde nicht so viel zu tun haben. Also die hier kommen, die ihr hier seht, das sind nicht die hier jeden Sonntag ankommen, weil sie sich mal irgendwie einen Applaus dafür abholen wollen, dass die Woche wieder so gut war und alles gelungen ist. Nein, im Endeffekt sind die, die hier durch die Tür gehen, die, die zum Kreuz kriechen, weil sie sagen, Herr, es hat wieder nicht funktioniert. Es hat wieder nicht geklappt. Das, was ich mir vorgenommen, ja, ein bisschen was ist auch gut gegangen, aber ich bin wieder gescheitert mit meinen Vorsätzen. Ich bin wieder gescheitert mit dem, was ich eigentlich besser machen wollte, wo ich nach Bert Brecht im Gut sei ein guter Mensch. Ich bin wieder gescheitert, darum bin ich hier. Aber warum dann gerade hier? Und nicht im Kiezgarten oder was weiß ich wo, warum denn gerade hier? Weil wir an diesem Ort etwas aufgerichtet haben, was Zeichen für Liebe und Barmherzigkeit, was das Zeichen für Gnade ist, nämlich das Kreuz. Wir kommen doch jeden Sonntag hier hin, weil wir sagen, Herr, wir haben es wieder nicht geschafft. Okay, wir haben vielleicht hier ein bisschen gelernt, aber da haben wir dann wieder das mit unserem Hinterteil umgeworfen, was wir mühsam irgendwo aufgebaut haben. Wir sind hier, weil wir erfahren haben, das ist hier der Ort der Gnade. Und hier ist mir Erbarmen widerfahren. Erbarmung, dessen ich nicht wert. Das ist doch, darum sind wir doch hier, oder? Oder kommt ihr, um euch noch mal kurz zu berichten, was in der vergangenen Woche alles so toll und so gut? Ja, natürlich, das gehört auch dazu. Und wir kommen auch nicht hier hin und immer nur Asche aufs Haupt und machen uns klein. Nein, aber wir kommen hier hin mit diesem Bewusstsein. Hier ist der Ort der Gnade, an dem es gut ist zu sein, mit seinem ganzen Leben, mit dem, was gelingt, aber auch mit dem, was nicht gelingt. Mit dem, was uns Freude macht, aber auch mit dem, was uns die Tränen in die Augen treibt. Hier ist der richtige Ort dafür. Hier darf man darüber auch klagen und jammern, weil das hier ist Ort der Gnade. Und darum kommen wir hier hin. Und wenn wir das lernen, also nicht nur als intellektuell religiöses Wissen, sondern als existenzielle Erfahrung, wenn wir das lernen, dass uns hier Erbarmen und Gnade widerfährt, dann wird das auch mein Blick verändern auf den anderen. Dann wird das auch mein Blick verändern auf den, der mir etwas antut, was er, ja, wo er eigentlich, seien wir mal ganz ehrlich, zumindest mal einen Schlag im Nacken, wenn nicht sogar den Tod verdient hätte. Hier ist der Ort, wo ich lernen kann, auf mich selber neu in den Blick zu bekommen, um am Ende anders reagieren zu können. Ich weiß nicht ganz, ob es stimmt. Ich hatte gestern nochmal drüber nachgedacht. Aber ich glaube, vielleicht nicht zu 100%, aber zu 95%. Wisst ihr, was wir für Menschen sind? Wir sind nicht Agierende, wir sind Reagierende. Wir reagieren immer auf das, was uns begegnet. Wir reagieren immer auf das, was uns gerade widerfährt, was uns passiert, also was vorbeikommt. Darauf reagieren wir. Der Mensch ist ein Reagierender. Und das ist die Frage eben. Und das ist für mich auch immer wieder neu die Frage, was soll mich eigentlich so prägen? Wem soll ich, will ich mich aussetzen, damit ich darauf reagieren kann? Wenn ich immer eine Propaganda höre, wo ich sage, die anderen, das sind die Dummen, das sind die Feinde, das sind die, die ich auch hassen darf, weil die, dann reagiere ich darauf. Und dann ist das auch vollkommen normal, dass ich dann den Feind nicht lieben kann, sondern ihn hassen muss. Aber wenn ich an diesem Ort etwas von der Gnade erfahre, etwas von der Barmherzigkeit erlebe, wenn mich das bestimmt, dann reagiere ich auch auf diese Erfahrung. Und dann gehe ich eben raus vor die Tür und wenn ich hier gerade gehört habe, dass meine Schuld vergeben ist und mir begegnet draußen dann jemand, der sich an meiner Person versündigt oder schuldig wird, dann, wenn ich das hier mitgenommen habe, reagiere ich anders. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, halte die andere hin. Wenn dich jemand bittet, eine Meile zu gehen, dann geht die zweite mit. Ich reagiere anders, weil ich hier etwas anderes erfahren habe. Und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Pazifismus ist nicht nur etwas für die Zeiten, in denen das Wetter schön ist. Nein, die Suche nach dem Frieden sollten wir uns immer und immer und zu jeder Zeit und an jedem Ort zu eigen machen. Wir wollen Friedenssucher sein. Wir wollen Pazifisten sein. Und wir schämen uns dafür nicht. Martin Luther King hat doch recht. Liebe ist die einzige Macht, die imstande ist, einen Feind in einen Freund zu verwandeln. Hat er doch recht. Und darum geht es doch, dass wir Menschen auch durch unser Tun, durch unser Agieren dann, was ein Reagieren ist, dass wir dadurch auch Menschen verwandeln. Und wir werden in dieser Welt im Kleinen und im Großen am Ende nicht eine friedlichere und eine gerechtere Welt bekommen, wenn wir nicht selber uns immer wieder das auch vergegenwärtigen, dass ich mit all meiner Armut, mit all dem, was ich nicht bin, aber auch mit all dem, was an Schuld in meinem Leben ist und zu mir gehört, hier einen Ort habe, wo mir Gnade widerfährt. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung ist nicht wert. Und so sind wir eingeladen, immer wieder neu uns auf den Weg zu machen. Und ich möchte uns einladen und bitten, lasst uns nicht unsere Gedanken und unsere Herzen auf den Weg des Krieges bringen, indem wir uns Feindbilder einpflanzen lassen. Ja, man muss manchmal auch ein Stoppzeichen setzen, das ist alles richtig. Aber der andere darf nicht zum Feind werden. Weil wenn wir uns nur noch in Feindschaft gegenüberstehen, und das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch eine spannende Frage werden, wenn es um die ganzen Verteilungskämpfe geht, um Nahrungsmittel, um Wasser, um Rohstoffe. Wenn wir uns dort in Feindschaft gegenüberstehen, dann hat diese Welt keine Zukunft. Dann werden wir die gute Schöpfung Gottes ruinieren. Und darum lade ich euch herzlich ein, diesen Weg des Friedens zu gehen. Nicht als fromme Leistung, die wir erbringen, weil wir ja Christen sind, um nochmal deutlich zu machen, ja, wir sind ja die Besseren. Nein, als Reaktion auf das, was wir hier erfahren dürfen, nämlich Friede, Barmherzigkeit und am Ende immer wieder diese Zusage und dieses Lächeln. Es ist gut, dass du da bist und es ist schön, dass es dich gibt. Amen.